Dieser Tage war ich mit einem Freund beim Essen. Er hat mich eingeladen und dann kommen wir in das Restaurant und dann sagt er, ich habe einen Tisch reserviert für 3 Personen. Und dann denke ich, hoppla, 3 Personen, hat er noch irgendjemand eingeladen? Und dann sagt er, ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich für 3 Personen reserviert habe. Und ich denke, ist okay. Und dann sage ich zu ihm, ja, wer kommt noch? Wen hast du eingeladen? Und dann sagt er, den Chef von oben. Der soll mit uns am Tisch sitzen. Und das hat mich während dem ganzen Essen und miteinander reden nicht mehr losgelassen. Jetzt sitzt der Chef mit am Tisch. Gott, der ist da. Und es war so nahe, wie wenn er neben mir sitzt. Und ich habe gedacht, was für eine tolle Idee. Mache ich nächstes Mal auch Familientreffen. Wir gehen in ein Restaurant und dann nehme ich einen Platz dazu und sage, wir sind 12. Und der 11., der 12., den sieht man noch nicht so wirklich. Aber er ist da. Gott ist da. Und das ist das Schöne. Gott ist da. Und er ist auch heute Morgen da. Das ist meine ganz, 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 ganz große Sehnsucht heute Morgen, dass wir hier, wenn wir den Gottesdienst miteinander feiern, etwas erleben mit diesem Gott. So was wie ein Gottmoment, dass Gott uns berührt, dass wir nicht sagen, ich bin heute Morgen gut informiert worden wieder mal über das, was läuft an Weihnachten. Das ist auch gut, aber es ist zu wenig. Ich hoffe, dass Gott unsere Herzen berührt, dass irgendwas passiert und ich sage, Gott ist tatsächlich heute Morgen hier und er ist mir begegnet. Deshalb will ich beten auch für solche Gottmomente. Lieber Vater, ich danke dir, dass du hier bist heute Morgen. Ich danke dir, dass du uns Menschen nicht im Stich gelassen hast, obwohl wir dir den Rücken zugewandt haben. Ich danke dir für deine unbeschreibliche Liebe, denn du willst, dass Leben aufblüht, dass Leben gelingt in deiner Schöpfung und unter deiner Menschen. Und komm bitte und berühr du uns heute Morgen, Herr. Schenk offene Herzen, dass wir mehr erleben als informiert werden, sondern dass wir tief innen berührt werden. Amen. Gott ist hier, aber er ist eben anders hier als jemand, der körperlich anwesend ist. Und dennoch ist er hier, auch wenn er für unsere Augen noch unsichtbar ist. Unsere Augen, die können ihn in dem Sinn nicht erkennen und doch ist er hier. Und dieser Gott, der wird kommen und er wird alles vollenden. Wenn wir Advent feiern und Advent begehen, ist der erste Adventssonntag, der widmet sich der Wiederkunft und der Vollendung aller Dinge. Das feiert man am ersten Advent und die biblischen Texte, die kommen aus dem geliebten Buch, das die wenigsten lesen, nämlich aus der Offenbarung, aus der Apokalyptik. Dort wird beschrieben, wenn Gott wiederkommt und alles vollendet. Der zweite Adventssonntag, da geht es um Johannes den Täufer, um den Propheten, der Jesus ankündigt. Am dritten Adventssonntag, Gaudete heißt er, freut euch. Ich weiß nicht, ob von dem Wort Gaudete Gaudi herkommt. Doro nickt, also freut euch. Und im Kirchenjahr normalerweise am vierten Sonntag beschäftigt man sich mit Maria. Aber heute geht es darum, dass Gott wiederkommt und dass er alles vollenden wird. Es geht also um die Zukunft. Und ich habe so eine schöne Karikatur. Mein Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ihr seht sie hier. Weiß nicht, wer das genau ist. Vielleicht Aiwanger. Irgendein Bayer muss es sein. Und er sagt hier, machen wir einen Strich unter die Zukunft und wenden uns der Vergangenheit zu. Und genau das werden wir heute nicht tun, schon auch. Aber wir machen den Strich unter der Zukunft weg und wir schauen in die Zukunft und wir holen ein Stück Zukunft, hoffentlich ins Heute und ins Hier. Also keinen Strich unter die Zukunft. Da sind wir ja Weltmeister, auch als Deutsche, auch im persönlichen Leben. Manchmal würde ich am liebsten manchen Leuten sagen, bist du deine Vergangenheit? Da wird die Vergangenheit erzählt und der bin ich. Wie wenn es kein Heute und keine Zukunft geben würde. Ich bin der Bauernbauer, ich bin halt auf der Landwirtschaft aufgewachsen, bin halt ein bisschen Rübel, so bin ich halt, kann ich auch nichts dafür. Mein Vater hat mir keine Manieren beigebracht, so bin ich halt. Hallo, das kann es wohl nicht sein. Viktor Frankl hat gesagt, heute beginnt der erste Tag für den Rest deines Lebens. Wir machen keinen Strich unter die Zukunft, sondern wir sind Menschen, die von der Zukunft fasziniert sind und Zukunft heute und hier leben. Um das geht's also heute Morgen. Und die großen Themen des christlichen Glaubens, dann die nächste Folie bitte. Die großen Themen des christlichen Glaubens, ihr seht sie hier, sind Schöpfung, Beginn aller Dinge und Vollendung des Ganzen. Das ist das große Thema, das wir in der Bibel finden. So beginnt es in Genesis 1, also im ersten Buch Mose 1, mit der Schöpfung und es endet mit der Vollendung, mit der endgültigen Erfüllung. Nicht mit dem Ende, sondern das Ganze wird der vollen Bestimmung zugeführt. Und man hat gedacht, und so denken viele Menschen, Christen, Gläubige, die Schöpfung wäre vollendet gewesen. Die Schöpfung war so, wie sie war am siebten Tag oder am sechsten Tag. Sie war in dem Sinn nicht vollendet. Denn die Reise ging normalerweise in der gestrichelten Linie, ging die Reise normalerweise weiter. Hier an der Schöpfung übergibt Gott die Schöpfung dem Menschen, dass er sie bebaue, bewahre, dass er fruchtbar sei, dass er Kultur schaffe, dass etwas entsteht. Da wird gebaut, da wird gewerkelt mit dem, was Gott den Menschen anvertraut hat. Und dann führt das zur Vollendung, zur endgültigen Erfüllung, so wie Gott sich das Ganze gedacht hat. Und wir meinen immer, hier wäre es fertig gewesen, hier war es sehr gut. Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, nach Indien reise und ich lande in Delhi und sage, jetzt bin ich in Indien, super, und da bleibe ich im Hotel hocken, das war's. Nein, jetzt beginnt die Reise eigentlich erst. Ab in den Nordosten, in den Süden, um die Städte bereisen und Gemeinden besuchen. Jetzt beginnt's erst. Denen sind die gebratenen Tauben nicht in den Mund gefallen, sondern jetzt waren sie dann dran, bebaut die Erde, macht was aus dem Vorhandenen, dass es zu dem wird, wie es gedacht ist. Das ist der Schöpfungsauftrag und den haben die Menschen vermasselt, der Sündenfall, die Erlösung, Plan B, vorläufige Erfüllung, in der wir leben. Und Gott zieht den unteren Bogen, den zieht er nach oben und er wird sein Ziel erreichen. Die vollendete Schöpfung, die Erfüllung aller Dinge, das erfüllte Leben. Das Leben wird pulsieren wie wild bei Menschen, in der Natur, in der Kreatur, überall. Gott lässt sich nicht abbringen von seinem Plan. Das ist gute Nachricht. Er lässt den Karren nicht laufen und sagt, naja, ihr habt es vermasselt, das war's jetzt halt. Sondern er wird es vollenden. Er wird es vollenden. Das werden wir sehen. Wir gehen dem kurz entlang. Auf der nächsten Folie seht ihr am Abend, ich stelle noch die Gitarre weg, können wir es lesen. Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott, der Herr, im Garten umherging. Ängstlich versteckten sie sich vor ihm hinter den Bäumen. Aber Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? Und das war, nachdem die Menschen eben Gott den Rücken zugekehrt hatten und in einer Selbstherrlichkeit wollten sie den oberen Weg gehen. In einer Überheblichkeit und in einer endlosen Überschätzung, nämlich ohne Gott. Und dann haben sie gemerkt, das haut nicht hin. Der Teufel hat uns gelingt. Der hat uns gnadenlos aufs Glatteis geführt. Statt sein wie Gott, haben wir festgestellt, dass wir nackt sind, bedürftig, ärmlich, armselig eigentlich, obwohl wir grandios geschaffen sind. Und hier beginnt es schon, und ich finde das faszinierend, dass Gott den Menschen sucht und er gibt ihm die Chance zur Umkehr. Ich frage mich immer wieder bis heute, was wäre gewesen, wenn Adam und Eva gesagt hätten, Gott, wir haben Mist gebaut, es tut uns leid, verzeih uns. Aber sie fangen an, verteilen Schuld und der andere war schuld und die war schuld und das und jenes und der Teufel und statt Verantwortung übernehmen und sagen, wir haben Mist gebaut. Gott, verzeih uns. Die Reise geht weiter. Es geht ja darum, was Gott will. Zwischendrin wird ja ein Volk erwählt. Abraham wird erwählt. Das Volk kommt ins Exil. Israel ist im Exil in Ägypten und wieder sucht Gott das Volk. Er sagt, ich habe euer Schreien gehört, ihr seid versklavt, die malträtieren euch Tag und Nacht. Ich habe euer Schreien gehört und ich werde euch befreien. Und dann begegnet er diesem Mose in diesem berühmten brennenden Dornbusch und Mose sagt zu Gott, wenn ich die Leute aus Ägypten herausführen soll, sag mir, was soll ich den Leuten sagen, wie du heißt? Wer hat mich gesandt? Wie ist dein Name, Gott? Und dann sagt Gott, ich bin, der ich bin. Sag den Leuten, der ich bin. Der sendet dich. Ich bin. Oder ich werde sein. Schwierig zu übersetzen. Oder ich werde mit euch sein. Ich gehe mit euch. Was für eine Zusage. Ich werde mit euch gehen. Ich bin bei euch. Der ich bin mit euch, der sendet dich, Mose. Das heißt, ich bin bei euch. Und dann geht es ja in die Wüste nach der grandiosen Befreiung durchs Meer hindurch, geht es ab in die Wüste. Und der ich bin, sehen wir auf der nächsten Folie, der sagt dann den Leuten eine zurück wieder, danke, baut mir ein Heiligtum. Und das ist interessant, die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien, die Gott ihnen gezeigt hat, ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Immer wieder kommt diese geniale, grandiose, schöne Sehnsucht Gottes zum Ausdruck. Ich will bei euch wohnen. Ich will bei euch sein. Ich will bei euch sein. Sie sollen mir ein Heiligtum bauen. Man nennt das die Stiftshütte. Ihr seht sie gleich. Und diese Stiftshütte war ein Zelt. Ein Gott, der bei seinem Volk zeltet. Und das hat eine tiefere Bedeutung, denn wenn das Volk weiterzieht, wird das Zelt abgeschlagen und dann wieder beim nächsten Rastplatz aufgebaut als Zeichen, Gott ist bei uns. Das Zelt war nicht ganz leicht und nicht ganz ohne. Es wurden so 1 bis 1,2 Tonnen Gold verbaut in dem Zelt und 3,5 Tonnen Silber. Also es war nicht einfach abschlagen, einpacken auf den Esel und weg. Das war eine größere Angelegenheit. Und dieses Zelt ist dreigeteilt und der hintere Teil, das Allerheiligste, das werden die Maße von Gott genau festgelegt. Die Maße sind 10 Ellen, ein Würfel, 10 Ellen lang, 10 Ellen breit, 10 Ellen hoch. Das sind 5 mal 5 mal 5 Meter umgerechnet. Ich sage das, weil ich später nochmals darauf zurückkomme. Ein Gott, der mit seinem Volk geht, der bei seinem Volk sein will, der nicht ein ferner Gott ist, das durchzieht die ganze Bibel. Deshalb kann ich sagen, Gott ist heute Morgen auch hier, denn das ist seine Sehnsucht, mit Menschen Gemeinschaft zu haben. Und in einem Buch zum Thema Gebet habe ich gelesen, Gott ist hier, ich meistens nicht. Denn ich bin meistens in Gedanken irgendwo, bei Mittagessen vielleicht, bei heute Abend, Tatort vielleicht, ich weiß nicht, ob er kommt, oder draußen steht mein neues E-Auto und ich denke, wenn es nur schon rum wäre und ich wieder ins Auto sitzen könnte und ein bisschen in der Gegend rumpesen könnte. Gott ist hier. Wir meistens nicht. Die Geschichte geht weiter. Von der Stiftshütte geht es schnurstracks weiter und wir sind an Weihnachten. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Das Wort wurde Fleisch. In Christus ist Gott Mensch geworden und das Wort wohnte, müsste man eigentlich übersetzen mit und zeltete unter uns. Und wir sind wieder beim Heiligtum und wir sind wieder bei Gott, der unter den Menschen zeltet. Das ist seine Grundsehnsucht. Und Jesus bekommt eine Verheißung, den Namen Immanuel. Und Immanuel heißt nichts anderes als Gott mit uns. Nicht Gott mit mir, sondern Gott mit uns. Und das ist wie eine rote Linie. Ich werde mich noch ein paar Mal wiederholen durch die Bibel. Gott will mit uns sein. Das ist seine große Sehnsucht. Er will, dass Leben aufblüht. Und er weiß, das gelingt nur, wenn er mit uns ist und mit uns sein darf und wir bei ihm sind. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit, seine Doxa, seine Schönheit gesehen. Schönheit meint nicht nur Strahlkraft, das Wort des Jahres, Jugendwort des Jahres ist ja Aura, habe ich gelesen. Aura meint ja ein Strahlen, so eine Aura umgibt den. Ich sehe da gerade zwei junge Leute, zufällig, die sind verliebt. Um die gibt es auch so eine Aura drumherum. Das merkt man regelrecht, wenn man an denen vorbeiläuft. Da gibt es irgend so etwas wie so eine besondere Aura. Andere strahlen auch, vielleicht frisch verliebt, keine Ahnung. Aber da ist eine Aura um diese Menschen. Die Geschichte geht weiter. Und dann heißt es einfach, wisst ihr etwa nicht, dass ihr alle miteinander den Tempel Gottes bildet? Und dass der Geist Gottes in euch seine Wohnung genommen hat? Unfassbar. Er begegnet Mose. Die sollen ihm ein Zelt bauen, mitnehmen. Er kommt in Christus zu uns, zeltet. Und die Fortführung dessen ist die Kirche, Kyriakos oder Kyriakon, die zum Herrn gehörenden, zum Kyrios gehören. Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, Vergebung anzunehmen, diesem Jesus nachzufolgen, das sind diejenigen, die jetzt Gott hier verkörpern. Wir sind sozusagen Tempel auf zwei Beinen oder Zelt der Begegnung, Heiligtum auf zwei Beinen. Deshalb bin ich von Kirche und Gemeinde so fasziniert, weil sie viel, viel, viel mehr ist als eine Vereinigung von Menschen mit gleichen Interessen, sondern in dieser Kirche wohnt Gott. Und durch diese Kirche will Gott den Menschen begegnen. Das ist seine große Sehnsucht. Bitte verkörpert mich, meine Schönheit. Seid Vorzeigestadt. Dass die Menschen erleben, indem ihr miteinander lebt, wie ich Leben gedacht habe und wie Leben inmitten des falschen Lebens aufblühen kann. Wir sind ja in diesem unteren Zug. Das ist ja nicht der Idealzustand, sondern der Gefallene, wie man sagt. Und inmitten dieses falschen Lebens, das der Mensch gewählt hat, blüht das richtige Leben auf, das vollendete Leben, so wie Gott es sich gedacht hat. Und die Gemeinde, die Kirche soll das verkörpern. Gott wird schön durch die geistbegabte Gemeinde, wird Gott erlebbar. Und dann gehen wir mit diesem Gott in diese Welt hinaus als Einzelne in den Alltag, damit die Menschen an unserer Aura, an unserem Leben etwas von diesem Gott erkennen, von seiner Schönheit, von diesem Gott, der seine Schöpfung nicht preisgibt, der sie nicht vor die Hunde gehen lässt. Und dann kommt das, wovon ich geredet habe und noch ein bisschen reden werde, dann kommt nämlich die Vollendung und das neue Jerusalem. Ich muss mal meine Bibel holen, die habe ich hier. Ich lese die Verse aus der Offenbarung. Die Offenbarung hat ja 22 Kapitel, also ziemlich am Schluss kommt dann das neue Jerusalem. Und dort heißt es dann, da sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und auch das Meer existierte nicht mehr. Ich sage nachher noch was dazu. Und ich sah auch die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie es aus dem Himmel von Gott herabkam, bereitet wie eine Braut für ihren Ehemann geschmückt ist. Unglaublich leidenschaftliche Bilder. Vom Himmel herunter lässt Gott das neue Jerusalem kommen wie eine Braut, die für ihren Ehemann oder Bräutigam geschmückt ist. Das sind emotionale Bilder. Hochzeit, Fest, Feiern, Party und der heilige Ernst des Ehebundes. Da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron her kam. Sie sagte, seht her, das ist das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und wieder das Zelt Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Seine Sehnsucht, die Vollendung, Gott wird hier sein. Hier auf der Erde. Und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, kein Schreien und kein Schmerz wird mehr existieren. Denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Das muss ich nochmals lesen. Ihr seht es vorne, das ist so unglaublich schön und so viel Trost für Menschen, die in Not sind. Und er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Gott wird jede Träne, die wir geweint haben, wird er trocknen. Der Tod wird nicht mehr sein. Stellt euch das vor. Keine Trauer, kein Schreien und kein Schmerz wird mehr existieren. Denn das, was zur ersten Schöpfung gehörte, ist vergangen. Da sagte der, der auf dem Thron sitzt, achte gut darauf, ich mache alles neu. Und dann sagt er, schreibe, diese Aussagen sind zuverlässig und wahrhaftig. Der, der als Sieger hervorgeht, wird das alles erben. Ich selbst werde sein Gott sein, der wird mein Sohn sein. Und dann kommt etwas, das wir auch sehr ungern hören. Aber das geht durch die ganze Apokalypse, durch die ganze Offenbarung durch. Doch auf die Unentschiedenen, die Ungläubigen und die mit Gräuel befleckten, die sexuell Ausschweifenden, die Zauberer und die Verehrer falscher Götter und die Lügner und Betrüger und Mörder, auf die wartet das Meer, das mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Es gibt eine Scheidung, ob uns das passt oder nicht, oder ob wir das jetzt komisch finden oder nicht, es wird so sein. Das ist das neue Jerusalem, das vom Himmel herunterkommt. Wir haben ein Bild von jemand, der das gemalt hat. Ich gehe auf die andere Seite. Ihr seht's hier. Wir denken ja, dieser Jesus kommt nach Jerusalem, so vom Himmel herunter und ein bisschen ein paar Häuser neu bauen und das war's. Und das ist das neue Jerusalem. Und er vermaß die Stadt mit dem Messstab. Und dann kommt die Maße dieser Stadt, die vom Himmel kommt. Es waren 12.000 Stadien und zwar gleich lang in der Länge und in der Breite und auch in der Höhe. Und er vermaß ihre Mauer 144 Ellen. Also die Mauern sind 72 Meter breit, nur zur Information. Die Größe der Stadt ist 2400 Kilometer lang, 2400 Kilometer breit und 2400 Kilometer hoch. Da reicht ganz Israel nicht aus, damit diese Stadt Platz findet. Ich habe bei ChatGPT künstliche Intelligenz gesagt, sie sollen mir diese Stadt mit 2400 Kilometer als Würfel planen. Dann haben sie mir zurückgeschrieben, das ist eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Aber eine wunderschöne Vorstellung. Und dann kamen ein paar Vorschläge, die Straßen müssen schwebend sein, um die Höhenunterschiede von 2400 Kilometer zu überwinden. Und es braucht ein paar Schwebebahnen und es braucht schon eine besondere Statik, wenn man 2400 Kilometer hochbauen will. Nur, dass wir ein bisschen eine Ahnung bekommen. Ich sage nicht, dass das genauso wörtlich, aber das sind Dimensionen. Und wenn man dann kommt und sagt, da in Israel, in Jerusalem, da wird der Jesus dann sitzen. Und dann sage ich, da kommt eine Stadt, die überdeckt ganz, den ganzen halben Orient. Da kommen Dimensionen auf uns zu. Das ist unvorstellbar. Und unvorstellbar schön. Denn die Stadt ist eine goldene Stadt. Die Straßen sind gold. Das habe ich ChatGPT gar nicht gesagt. Das wäre ja noch eine Eingrenzung. Hey Leute, die Straßen müssen aus Gold sein. Und alles muss aus Gold sein. Ich mache es heute Mittag. Ich frage mal nach. Und sage es euch dann, was für Pläne kommen. Unvorstellbar ein Würfel mit 2400 Kilometer Kantenlänge. Ich habe das bewegt in meinem Herzen die letzten Wochen. Ich wurde richtig beglückt darüber. Unglaublich schön, unglaublich groß, unbeschreiblich das Ganze, was sich hier abspielt. Wichtig ist, dass das neue Jerusalem, dieser Riesenwürfel, dass das nicht die gesamte neue Schöpfung ist, sondern das ist das Herzstück der neuen Schöpfung. Und die neue Schöpfung, die wird nochmal Ausmaße haben, können wir uns kaum vorstellen. Aber das ist das Herzstück und Gott wird darin wohnen. Und jetzt schlage ich die Brücke nochmals zurück zur Stiftshütte. In der Stiftshütte war im Heiligtum, das Heiligtum war 10 Ellen lang, breit und hoch, ein Würfel. Das Heiligtum im Tempel später war 20 Ellen, also 10 Meter lang, breit und hoch, auch wieder ein Würfel. Und jetzt kommt wieder ein Würfel, nämlich der Würfel Jerusalem. Und das geht durch die ganze Bibel durch. Und der Würfel ist das Vollendete. Geometrisch gesehen gibt es nichts Vollendeteres als einen Würfel. Deshalb wohnt Gott im Heiligtum, in der Stiftshütte, das ein Würfel ist, im Tempel, das Allerheiligste und die heilige Stadt, eine vollendete Stadt in ihrer Schönheit. Und Gott wird in dieser Stadt wohnen, wie immer das sein wird. Und von dieser Stadt geht das Heil aus. Die ist nicht klein, ich sage es nochmals, 2400 Kilometer ist nicht, wie wenn man Stockach reinfährt oder Überlingen. Das sind völlig andere Dimensionen. Und das ist die Vollendung, Gott wird wieder bei seinen Menschen wohnen. Das ist seine große Sehnsucht. Und er wird es vollenden. Nicht die Menschen werden diese Stadt bauen, sondern Gott schenkt uns diese vollendete Stadt. Das ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Nächste Folie. Im Propheten Habakuk wurde vorausgesagt, wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Der Erkenntnis von dem tiefen Bewusstsein der Schönheit und der Bedeutsamkeit Gottes wird jeder erkennen. Ich kann das ein bisschen erahnen, wenn ich mir vorstelle, dass diese Stadt vom Himmel herunterkommt. Da zieht es mir wahrscheinlich den Stecker und ich werde nur noch staunen. Wahrscheinlich werde ich in die Knie gehen und sagen, oh Gott, so groß, so schön, so gigantisch, so gewaltig. Ich sage jetzt nichts mehr. Es wird ein großes Schweigen, Staunen, Ehrfurcht, was weiß ich was alles sein. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das feiern wir am ersten Advent. Also macht bitte keinen Strich unter die Zukunft. Es wäre ja fatal, wenn wir uns das entgehen lassen würden, wenn wir uns entgehen lassen würden, dabei zu sein, wenn diese Stadt kommt, wenn Gott alles vollendet. Jetzt sagen wir vielleicht, aber Thomas, Gott lässt ja das Alte vergehen. Der alte Himmel vergeht, die alte Erde und kein Meer mehr. Im Bodensee gibt es noch. Es gibt ja nur das Meer nicht mehr. Und ihr wisst ja, wenn ich den See sehe, brauche ich kein Meer mehr. Also, aber das ist nicht gemeint. Denn was gemeint ist, das Alte, das vergeht, ist das Destruktive, das Zerstörende. Es wird keine Tsunamis mehr geben, es wird keine Vulkanausbrüche mehr geben, es wird keine Erdbeben mehr geben, es wird keine unterdrückenden Systeme mehr geben. Das vergeht und das wird an der alten Schöpfung zerstört. Die Schöpfung selber erfährt Erneuerung. So wie wenn Paulus sagt, der alte Thomas muss sterben. Dann stirbt ja nicht der Mensch Thomas, sondern all das Wiedergöttliche stirbt in mir. Und all das Wiedergöttliche muss ans Kreuz genagelt werden. All das, damit das Schöne vollendet zum Vorschein kommt. Und so wird Gott seine Schöpfung nicht zerstören, indem sie in die Luft fliegt, sondern sie wird befreit und erlöst von all dem Bösen, das durch den Sündenfall in die Erde kam. Und sie wird befreit zu ihrer wahren Bestimmung. Und das muss ein Fest sein. Deshalb redet die Bibel am Ende immer vom Fest und vom Festgelage und vom Trinken und vom Essen. Das wird ein Fest sein, wenn wir sehen, so wie die Vollendung ursprünglich gedacht war. Das wird ein Fest sein. Eine Riesenfreude, Gaudete, eine Riesen, im positiven Sinn Gaudi wird das sein. Wir werden tanzen und singen und uns freuen und staunen über das, was so geht. Darf ich die nächste Folie sehen? Paulus sagt, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Null Checker, wir können es nur erahnen. Das heißt, wir haben Zugang dann zu allen Heilsgütern, zu allem, was wir im Leben brauchen. Wir haben vollen Zugang zu allem, zu all dem, was Gott uns gibt. Wir sind Erben. Das ist alles unbeschreiblich. Und dann wird beschrieben, deshalb auch, dass es in dieser Stadt einen Fluss gibt, der durch die Stadt geht. Und dann gibt es Bäume links und rechts und wir realisieren, es geht wieder Richtung Eden. Da waren auch ein Fluss und da waren auch Bäume, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und der Baum des Lebens. Und wer die Offenbarung liest, der stellt fest, der Baum der Erkenntnis, den gibt's nicht mehr. Es gibt nur noch den Baum des Lebens, von dem alles Leben in Anführungszeichen ausgeht und den Baum der Erkenntnis braucht es nicht mehr, denn Gott wohnt in der Stadt und er ist dort. Es gibt keine Verführung mehr vom Teufel. Es gibt das Böse nicht mehr. Das ist gereinigt. Die alte Erde ist erlöst, zu ihrer Vollendung geführt worden. Das sind die durchgängigen Bilder. Das neue Jerusalem und der neue Garten ist nicht Wiederherstellung von Eden, sondern eine Vollendung. Das Schöne ist, die Vollendung ist Garten und statt. Eden war ein Garten, Eden war Natur. Und jetzt kommt Garten und Stadt. Und das ist das, was in uns lebt. Natur, Wälder, Felder. Und wir denken, das wäre das neue Eden. Das neue Eden ist Garten, erlöste Schöpfung und Stadt. Was gebaut wird, was pulsiert, Leben, wo man wohnt, wo man sich zusammenfindet. Das ist keine Naturromantik irgendwie verklärt. Das ist die eine Seite. Und in der neuen, vollendeten Schöpfung wird beides zusammengeführt. In Eden war es ein Garten, das Neue ist Garten und Stadt. Unglaublich faszinierend, wie das Ganze sich über die Jahrtausende entwickelt und wie Gott zu seinem Ziel kommt, bei seinen Menschen so zu wohnen, dass ihn jeder Mensch wahrnimmt. Er ist heute hier durch seinen Geist, ich betone es immer wieder, aber er wird auf eine Art und Weise präsent sein, da wird uns, wie Paulus sagt, Hören und Staunen vergehen. Was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, das ist Gott. Stellt euch nur diese Stadt vor, wenn ihr das Bild mitnehmt, 2400 Kilometer der Würfel und alles aus Gold. Unglaublich. Ich bin noch nie auf einer goldenen Straße gelaufen. Das werde ich tun, und zwar barfuß. Das will ich spüren. Und ich bin noch nie eine Straße, und ich habe noch kein Gebäude gesehen, 2400 Kilometer. Das ist eine Anspielung auf den Turmbau zu Babel. Das war alles nur popelig, was die Menschen gemacht haben, im Verhältnis zu dem, was Gott macht. Gut, was machen wir mit all dem? Was machen wir mit all dem jetzt hier? Ich glaube, und davon bin ich überzeugt, das sage ich, wir machen auf jeden Fall keinen Strich unter die Zukunft. Wir wären ja blöd, wenn wir einen Strich unter die Zukunft machen würden und uns nicht mit der Zukunft beschäftigen würden. Das Entscheidende ist, dass das, was kommen wird, heute schon durch Christus, durch seine Erlösung von der ganzen Schöpfung, durch seine Erlösung von uns Menschen, die es annehmen, dass das heute schon erlebt werden kann. Hier in dieser vorläufigen Erfüllung, hier mitten in dem falschen Leben, das die Menschen leben, ist erfülltes Leben durch Christus möglich, weil wir angebunden sind an die Kräfte der Zukunft. Deshalb keinen Strich unter die Zukunft. Das Zweite ist, ich habe es mal so formuliert, werden wie die Kinder. Das heißt, erst einmal staunen. Das wäre das Erste. Heute am ersten Advent staunen über die Stadt, über die Vollendung, Stadt und Garten und die Bilder, über das, was kommt. Offenbarung 21, 22, heute 10-mal lesen, in 10 unterschiedlichen Übersetzungen. Und ihr werdet begeistert sein von dem Ganzen. Erstmal staunen. Und dann habe ich aufgeschrieben, wie Kinder zukunftsorientiert leben. Kinder sind ja was Faszinierendes. Sie haben noch kleine Enkel, ganz kleine. Der Moses, der kann noch nicht mal sitzen, der kann sich noch nicht mal im Ring rumdrehen. Aber der Moses orientiert sich an seinen Eltern. Der sieht den Papa, dass der irgendwie sich bewegt, was der Moses noch nicht kann. Der sieht sogar, wie der Papa sich hinsetzen kann und sitzen kann, aber er kann noch nicht sitzen. Aber in ihm wird irgendwann die Sehnsucht kommen, ich würde auch gern mal so sitzen können wie der Papa. Und dann gibt er so Laute von sich und da strahlt meine Mama sogar manchmal, wenn er was sagt. Er weiß ja gar nicht, wer Papa und Mama ist, auch da. Aber er entwickelt sich, er sieht das. Und wenn wir das neue Jerusalem erahnen und sehen und den Reichtum und sagen, das, was dort sein wird, kein Tod, kein Schmerz, keine Tränen, kein Leid, dann holen wir die Zukunft hierher in unsere Zeit und sagen, Gott, bitte schenk's, dass wir das jetzt schon erleben, denn es ist durch Christus möglich. Lass uns jetzt Zukunft leben. Lass uns jetzt Vorzeigestadt leben. Lass uns jetzt radikales Füreinander leben. Schenk du uns das alles. Wir sehnen uns so danach, wie die Kinder sich danach sehnen, sich zu entwickeln. Das ist das Normale. Wir haben Anteil an der zukünftigen Welt und ich glaube, wir erahnen nicht einmal ansatzweise, was das bedeutet. Und dann offen sein für Gott-Momente, dass Gott jetzt hier zu uns spricht. Ich habe so Phasen im Lobpreis, da erreicht mich Lobpreis und dann wieder nicht. Über Wochen, Monate, vielleicht Jahre habe ich eine gewisse Dürre. Der Lobpreis irgendwie schön, aber irgendwie. Und jetzt war die Mosaikband hier und die haben zwei Lieder gesungen. Und ich war nicht mal im Gottesdienst, weil ich irgendwo anders war. Und ich habe mir den Livestream angeschaut am Sonntagabend. Und diese zwei Lieder, so voller Leben, so voller Schönheit, so voller wunderbarer Gnade bist du, mein Gott. Du sprichst mir die Würde zu. Das eine Lied, mal eine andere Melodie, die man das hat mich so erreicht. Und dann das kommt, das zweite Lied. Sei still, mein Herz, sei still und vertrau auf deinen Gott. Unglaublich schön. Und ich habe diese Lieder, ich weiß nicht, wenn ich hier im Saal bin und bete, die erste Phase Lobpreis, 5, 10 Mal die Lieder laufen lassen, abends 10 Mal laufen lassen, weil sie so schön sind. Gott hat mein Herz berührt durch diese Lieder. Und das sind Gott-Momente, wo er neue Sehnsucht weckt. Und wo er sagt, Thomas, bitte hör dir es an, so oft, bis es in dir lebt. Und dieses Lied in Verbindung mit der Vollendung finde ich unglaublich schön. So voller Leben, so voller Schönheit, so voller wunderbarer Gnade bist du, mein Gott. Unglaublich schön. Und deshalb habe ich die Sehnsucht und Hoffnung, dass auch ihr heute ein paar Gottmomente habt. Offen sein für Gottmomente und der Schluss ist, Gott ist eben nicht abwesend. Er ist hier. Öffnet eure Herzen, gebt euch ihm hin, träumt von dieser neuen Welt, von der Vollendung, von dieser neuen Stadt. Lasst euren Gedanken in biblischen Bildern freien Lauf. Und das wird das Hier und Jetzt und heute das Miteinander verändern. So, ich bin durch, jetzt kommt mein Bruder, wieso auch immer, das werden wir sehen.